So viele Kinder und einer hübscher als die andere. Toll. Jetzt muss ich mal, also die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die ist wirklich passiert. Und das ist keine Mädchengeschichte, obwohl ein Mädchen im Mittelpunkt steht. Denn es betrifft auch Jungs. Ja? Schauen wir mal. Wer von euch hat denn zu Hause eine Barbie-Puppe? Die Mädels natürlich, ne? Jungs wissen aber, was eine Barbie-Puppe ist. Ja. Ja, genau. So, da war Folgendes passiert. Da kam in einen Laden, wo es viele Spielzeuge zu kaufen gab, ein Papa mit seinem Mädchen, mit seiner Tochter. Und die Tochter, die hatte ihr Portemonnaie dabei. Und sie durfte sich an diesem Tag ein Spielzeug aussuchen. Und die Tochter wollte unbedingt, dieses Mädchen, unbedingt eine Barbie-Puppe. Und deshalb ist sie zu dem Regal hingegangen und hat gesehen, da ist eine Barbie-Puppe. Hat sie genommen, hat sie angeschaut. Ach, die ist hübsch. Ah, aber da steht ja noch eine schönere und hier noch eine schönere. Und da gab es so viele schöne Barbie-Puppen. Und jedes Mal, wenn sie eine Puppe herausgenommen hat aus dem Regal, hat sie gesagt, Papa, kann ich das bezahlen? Von ihrem Geld, was in dem Portemonnaie drin war. Und der Papa sagte jedes Mal, ja, das ist genug Geld, das kannst du bezahlen. Und dann hat sie eine Barbie-Puppe gesehen und sagt sie, die möchte ich haben. Die ist so schön. Papa, kann ich die bezahlen? Und was sagt der Papa? Ja, genug Geld kannst du bezahlen. Und während sie so dort sind und das Mädchen, die das alles anschaut, kommt ein anderer Papa in das Spielwarengeschäft mit einem Jungen. Der war sauber gekleidet, aber man hat gemerkt, das ist nicht mehr so ganz taufrisch, die Kleidung, die er da anhat. Und da sind sie dort hingegangen und auch dieser Junge, der hatte ein Portemonnaie dabei. Und der Junge ist an die Sachen, wo es die Spiele gab. Und da hat er sich ein Spiel ausgesucht und da sagt der Papa, kann ich das bezahlen? Papa sagt, nein, das ist zu teuer. So viel Geld hast du nicht. Da ging er weiter, hat sich ein anderes Spiel ausgesucht. Papa, kann ich das bezahlen? Auch nicht. Du schüttelst den Kopf, kennst du die Geschichte? Nicht? Du denkst, was passiert? Ja, genau. Das haben so manche Geschichten an sich. Ne? Da weiß man schon, was rauskommt. Ja. Also auch nicht bezahlen. Und dann war ein Spiel, das hätte dieser Junge so gerne gehabt. Sagte, Papa, das ist so schön. Ach, wenn ich das Spiel hätte, ich wäre so glücklich. Kann ich das bezahlen? Nee. Papa, ganz traurig. Tut mir leid, dafür haben wir kein Geld. Und in der Zwischenzeit ist das Mädchen mit ihrem Papa zur Kasse gegangen und dann ging sie wieder zurück. Stellt die Barbie-Puppe wieder ins Regal. Und weil der Junge weitergegangen ist, woanders hin, holt sie dieses Spiel. Und dann geht sie dorthin, legt das auf das Band und bezahlt das von ihrem Geld. Und dann flüstert sie der Verkäuferin etwas ins Ohr. Und die lacht nur, nimmt das Spiel und tut das unter den Tresen. Und dann gehen sie weiter, dieser Papa mit dem Mädchen, und sie stellen sich so in die Tür hin, in die Eingangstür, und gucken, was dann kommt. Und dann sehen sie, dass der andere Papa mit seinem Jungen vorbeikommt und sie haben nichts in der Hand. Und gerade als sie dort bei der Kassiererin vorbeigehen wollen, sagt die Kassiererin, halt, du bist ein Glückspilz, du hast etwas gewonnen. Und dann holt sie unter dem Tresen dieses Spiel und gibt das dem Jungen. Und der strahlt. Papa, schau mal, das Spiel, was ich mir so gewünscht habe, das habe ich gewonnen. Guck dir das an. Und der Papa denkt, wie ist sowas möglich? Wie gibt's das? Und der andere Papa mit seinem Mädchen ist rausgegangen, die sind zu ihrem Auto. Und dann sagt der Papa zu dem Mädchen, sag mal, warum hast du das gemacht? Warum hast du ein Spiel gekauft und keine Barbie-Puppe? Und das Spiel, das hast du noch nicht mal mitgenommen, das hast du verschenkt. Und da sagt das Mädchen, Papa, die Mama und die Oma haben gesagt, von dem Geld geh hin, kauf etwas, was dich glücklich macht. Und Papa, das hat mich glücklich gemacht. Warum? Warum war das Mädchen glücklich? Warum, meint ihr? Was meinst du? Genau, sie hat jemandem was Gutes getan und sie hat gesehen, wie dieser Junge glücklich war, dass er dieses Spiel bekommen hat, weil sie gemerkt hat, das ist ein armer Junge und sie haben viel Geld. Ja, und so hat sie jemand glücklich gemacht. Wenn wir glücklich werden wollen, was müssen wir also machen? Wenn ihr glücklich sein wollt, was ist das Beste? Gute Sachen machen. Ja, was macht, sagt die Geschichte? Du weißt es. Sachen kaufen, ja. Andere Menschen glücklich machen, ja. Gucken, was brauchen die anderen, wie kann ich andere glücklich machen. Und wenn ich sehe, dass die anderen sich freuen, dann habe ich auch Freude. Dann freue ich mich mit den anderen mit. Ja, und genauso möchte es Gott. Der will uns glücklich machen. Und wenn er sieht, wir sind glücklich, wir freuen uns, und er gibt uns alles, was uns glücklich macht. Und wenn er sieht, dass wir uns darüber freuen, dann freut auch er sich. So, nun dürft ihr wieder an eure Plätze und jetzt hören wir ein Chorlied. Es ist wunderbar, wenn in Gemeinden gesungen wird, wenn es Chöre gibt. Früher war das viel mehr, heute leider selten. Schön, dass ihr einen Chor habt und dass ihr singt. Wunderbar. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, nein, schon gestern, als ich da war und mit Alexei hier mein Auto abgestellt habe, da war das ein eigenartiges Gefühl für mich. Warum? Ich bin in ein Gebäude heute Morgen hier reingekommen, das ich kenne. Da war ich schon mal. Das Gebäude steht noch so, innen drin renoviert. Und wenn ich mir die Menschen anschaue, die hier sind, ja, da muss ich fragen, wer war denn 1968, 69 hier in der Gemeinde Gemeindeglied? Sie gab die Einzige, ne? So ziemlich. Sie ist die Einzige, die ich von damals noch kenne. Ich bin Coburger und war deshalb auch des Öfteren in Bamberg. Aber es ist schon eigenartig, wenn man da hinkommt, das gleiche Gebäude, aber alles neue Leute. Also nichts gegen euch, schön, dass ihr da seid, wunderbar. Nur das zeigt auf der anderen Seite, dass die, die damals da waren, nicht mehr da sind. Die meisten sind gestorben. Manche kommen nicht mehr. Das zeigt, dass man selbst älter wird und dass man von damals sprechen kann. Dass die Erinnerungen vielleicht größer werden vom damals. Das zeigt aber auch, dass es Wandel gibt und dass so ein Wandel ja nicht negativ sein muss, nicht? Sondern es ist schön, wenn das Gebäude nach wie vor mit Menschen gefüllt ist. Dass es mit dem Sterben der einen nicht aus ist, sondern dass es weitergeht. Und deshalb sind also die Gefühle, die ich hier hatte, als ich hierher kam, nicht nur negativ. Sie waren gar nicht negativ. Sie waren nur irgendwie eigenartig. Aber sie sind positiv, wenn ich euch sehe. Das ist schön. Da war ein junges Ehepaar, die sich gefreut haben, dass sie ein Kind bekommen. Und als sie die Entbindung war, dann wurde ein Junge geboren. Und ein Junge ist ja für viele Familien ganz wichtig. Und wenn das noch das erste Kind ein Junge ist, dann ist das noch wichtiger. Und für sie war es also auch wichtig, dass da ein Junge war. Und sie haben sich gefreut. Ein Junge, wunderbar. Und wie das so üblich ist, wenn da ein kleines Kind da ist, man liebt das Kind. Wenn das Kind weint, man ist sofort da, man pflegt es, versorgt das Kind. Und irgendwann haben die Eltern gemerkt, so ganz stimmt etwas nicht bei unserem Kind. Und sie haben weiter das Kind beobachtet, sind zum Arzt gegangen und haben festgestellt, das Kind ist blind. Das Kind kann nicht sehen. Das Kind, dieser Junge, ist blind geboren. Und wahrscheinlich rattert es jetzt bei euch und ihr erinnert euch an diese Geschichte, dass ihr sie kennt. An die Geschichte vom Blindgeborenen. An das Erlebnis, das Jesus mit ihm hatte. Und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne mitlesen. Es wird beschrieben in Johannes im 9. Kapitel. Und ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen in die damalige Zeit, als Jesus unterwegs war und als er diese Begegnung hatte mit dem Blindgeborenen. Und wir werden uns anschauen, was dort passiert ist mit diesem Mann, diesem jungen Mann, aber auch mit dem ganzen Umfeld. Und ich habe meine Predigt überschrieben unter dem Motto: Wer braucht Heilung? So die Überschrift. Fragezeichen. Wer braucht Heilung? Und wir schauen uns die Begebenheit an und ich denke, da wird so manches dabei sein, was vielleicht ihr unter dem Gesichtspunkt noch nicht angeschaut habt oder ja, vielleicht neu ist. Wenn wir den ersten Vers lesen, da heißt es: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Alleine bei diesem Vers können wir schon stehen bleiben und eine ganze Predigt darüber halten. Jesus war unterwegs. Wir sind auch oft unterwegs, ne? Und da heißt es, Jesus sah. Wenn wir unterwegs sind, sehen wir auch. Die Frage ist, was sehen wir? Wie sehen wir andere Menschen? Wie sieht Jesus Menschen? Wir sehen, und das, was wir sehen, das kann der, um den es eigentlich geht, nicht sehen, denn er ist blind. Also die Sehenden sehen etwas, der Blinde sieht nichts. Wie gehen wir mit Menschen um, die behindert sind, die eine Behinderung haben? Ganz gleich, welche Art. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wie sehen wir Menschen? Ab und zu kommt es mal vor, dass ich auch in einer Stadt durch die Fußgängerzone gehe. Und ihr kennt das wahrscheinlich viel besser als ich, wenn ihr öfters durchgeht. Ich weiß nicht, ob es in Bamberg auch so ist, aber ich kann mir es vorstellen. Dann sitzt irgendwo jemand dort am Gehsteig, hat eine Dose oder einen Hut vor sich und bettelt. Wie gehen wir mit denen um, die da sitzen? Dieser Blinde musste auch dort sitzen. Er musste irgendwie sein Geld verdienen. Und er war dort. Und er hat auch gebettelt. Vielleicht jeden Tag. Er sitzt dort. Und wartet darauf, dass jemand ihm etwas gibt. Ich habe mich beobachtet. Ich bin manchmal in eine Stadt hineingekommen und dann sehe ich, dort sitzt jemand auf meinem Gehsteig, auf meiner Seite. Und dann habe ich mich beobachtet, wie auf einmal auf der anderen Gehsteigseite die Schaufenster ganz interessant waren. Und ich habe die Straßenseite gewechselt. Bin auf die andere Seite Gehsteig gegangen. Nur irgendwie wissen die das auch. Und dann saß gegenüber auch jemand. Und jetzt konnte ich nicht ausweichen. Gehe ich einfach dran vorbei? Gebe ich was dort hinein? Und dann kommen so Gedanken, ja, vielleicht sind das Banden. Und da werden Leute vorgeschoben, ja, und die, dass man was spendet. Und ich kann, oder da ist jemand, dem gebe ich was und der geht hin und der kauft sich gleich seinen Schnaps und versäuft das Geld. Ich will den doch nicht unterstützen. Und da gibt es allerlei Gedanken, ja, ihr kennt vielleicht sowas auch. So einige nicken dabei. Ja, wie gehen wir damit um? Gehen wir trotzdem oder gehen wir nicht? Lassen wir es einfach mal so stehen. Kann ja jeder selbst entscheiden, ne? Wir gucken mal, was damals war, wie Jesus damit umgegangen ist. Wenn wir den zweiten Vers lesen, nachdem wir ja gelesen haben, Jesus sah den, aber wir wissen noch nicht genau, wie hat Jesus den angeschaut. Wie sah er ihn? Wir wissen nur, er hat ihn gesehen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann so geht als Gruppe mit seinen Jüngern und Jesus guckt da irgendwo hin und sieht den. Was machen die anderen? Die gucken auch, wo guckt er denn hin? Ach, zu dem Bettler, der da sitzt. Und jetzt haben wir, Jesus sah ihn und jetzt lesen wir im zweiten Vers, wie die Jünger ihn angeguckt haben. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Wir können die Frage stellen, wie kommt es, dass dieser Mann krank ist? Kennen wir solche Fragen? Wie ist das möglich, dass ich krank werde? Wieso lässt Gott das zu? Ich gebe immer meinen Zehnten, ich gehe jede Woche zum Gottesdienst, ich habe niemand umgebracht, ich bin lieb und nett und freundlich zu den Menschen. Wieso bekomme ich Krebs? Wieso ein Herzinfarkt? Wieso krank? Warum? Oder warum der andere? Ja, wenn das ein Raucher ist, dann wissen wir ja, wer raucht, der bekommt Lungenkrebs. Ja, dann ist er selbst dran schuld. Komisch, Altkanzler Schmidt, der raucht sein Leben lang wie ein Schlot und ist uralt und der hat keinen Lungenkrebs bekommen. Nicht? Also irgendwas in der Logik stimmt auch nicht. Aber wenn wir eine Erklärung hätten, warum jemand krank geworden ist, das würde uns ja helfen. Das war schon bei Hiob so, dass die Freunde gekommen sind und sie haben rausgefunden, du musst doch Schuld auf dich geladen haben, du musst doch ein Sünder sein, sonst wärst du doch nicht krank. Jetzt gib's endlich zu, bereue. Und wenn du bereut hast, dann kann dir vielleicht Gott wieder gnädig sein. Aber du musst doch Schuld auf dich geladen haben. Und Hiob sagt, ich bin mir keine Schuld bewusst. Ja, was bist du für ein Mensch? Du musst doch Schuld haben. Und das war die Frage der Jünger genauso. Wer ist schuld? Damals war sehr verbunden, dieser Gedankengang, wenn jemand krank ist, dann ist er ein Sünder. Ein Sünder wird krank. Ein Gerechter wird nicht krank. Also wenn ich gerecht bin, wenn ich alles gut tue, alles, was Gott will, kann ich nicht krank werden. Und wenn ich krank werde, dann schickt mir das Gott als Strafe für eine Schuld, die ich getan habe. Zum Glück denken wir ja heute nicht mehr so. Naja, die Jünger haben so gedacht. Und jetzt schauen wir uns mal die Antwort an, die Jesus gegeben hat. Er sagt, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus bringt hier eine Aussage, die ganz verschiedene Aspekte hat. Wenn ich hinten anfange, am letzten, dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Um wen handelt es sich? Es handelt sich um einen Blinden, der kein Licht gesehen hat. Und Jesus gibt hier zu verstehen, ich bin das Licht der Welt. Und wenn der Blinde das gehört hat, dann wusste er, das betrifft auch ihn. Er ist das Licht. Er ist mein Licht. Nicht nur das Licht allgemein, sondern das wurde für diesen Blinden sehr konkret. Wie konkret, sehen wir in dem Nachfolgenden, was dann kommt. Aber vorher hat ja Jesus die Aussage gebracht, es ist weder die Schuld dieses Blindgeborenen, dass er nicht sehen kann, noch die Schuld seiner Eltern. Keiner hat gesündigt, also keiner ist schuld dran. Das war für die Menschen damals ein neues Denken. Weil ja Sünde gleich Krankheit, Schuld, Krankheit ist. Ja? Jesus sagt was anderes. Warum ist der Mann blind? Und jetzt wird es eigenartig. Er sagt, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. An ihm soll Gott verherrlicht werden. Da ist jemand krank und an ihm soll Gott verherrlicht werden. Kann ich durch die Krankheit Gott verherrlichen, Gott loben, Gott preisen, ihm die Ehre geben? Kann ich das als Kranker? Meine erste Frau hatte Krebs und sie ist daran leider auch gestorben. Aber als sie so schwer krank war, so die letzten Monate, Wochen, hat sie immer wieder Besuch bekommen von der Frau des Bürgermeisters. Sie hat geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht. Herr Wöhner, darf ich Ihre Frau besuchen? Und meine Frau war schon sehr schwach. Und sie hat eigentlich keinen Besuch mehr empfangen, weil sie nicht mehr konnte. Und da habe ich gesagt, ich muss erst fragen. Bin hingegangen, habe sie gefragt. Da sagt sie, okay, lass sie kurz rein. Und dann ist sie kurz reingegangen, die Frau des Bürgermeisters, und so nach 1,5 Stunden ist sie dann gegangen. Und jedes Mal, wenn sie gegangen ist und ich sie an der Tür verabschiedet habe, hat sie gesagt, Herr Wöhner, wie ist sowas möglich? Ich bin gekommen, um Hiltraut ihr Mut zu machen, ihr was Gutes zu tun, ihr zu trösten, aber sie hat mir Kraft gegeben, sie hat mich getröstet. Warum? Die gute Frau hatte Eheprobleme. Ihr Mann hatte eine andere. Und sie war verzweifelt gewesen. Und dann hat meine kranke Frau, meine sterbenskranke Frau, sie getröstet. Aber nicht nur sie getröstet, sondern sie hat ihr jedes Mal eine kleine Bibelstunde gehalten. Sie hat ihr immer Trost aus Gott gegeben. Sie hat ihr gesagt, ich habe heute Morgen einen Bibeltext gelesen in meiner Andacht und der hat mir so viel Trost gegeben und sie hat diesen Bibeltext weitergegeben an die Frau des Bürgermeisters. Kann eine kranke Person Gott verherrlichen? Vielleicht schickt Gott gerade Krankheit oder lässt Gott Krankheit zu, damit wir ihm durch die Krankheit die Ehre geben. Damit wir ihm durch die Krankheit, ja, dass wir ihn verherrlichen. Gott ist groß. Auch wenn vielleicht die Krankheit zum Tod führt. Jesus hat hier gesagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr wirken kann. Für den Blindgeborenen war es immer Nacht. Er wusste, er hat zugehört. Er wusste, was es heißt, Nacht zu haben. Buchstäblich. Wenn wir uns vorstellen, er hat noch nie Licht gesehen. Er hat noch nie sehen können. Schlimm. Er wusste, was das heißt. Aber diejenigen, die im Licht sind, die wissen oft nicht, dass sie in Wirklichkeit in Dunkelheit sind. Dass es in ihnen vielleicht anders aussieht, dass sie dunkel sind. Jesus hat Gott durch die Krankheit sogar durch den Tod verherrlicht, nicht nur durch seinen Tod. Wenn wir zwei Kapitel weiterlesen, im Kapitel 11, Vers 4, wird von Lazarus berichtet. Und da heißt es im Vers 4, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Also durch den Tod des Lazarus soll der Sohn Gottes, soll Gott verherrlicht werden. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus hat das als allererstes bei der Schöpfung das Licht geschaffen. Und er hat gesagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt, aber ich bin auch das Licht für den, der nicht sehen kann, für den Blinden. Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wenn Jesus das Licht ist, dann wird es Licht, dann wird es hell und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Diese Botschaft hat Jesus seinen Jüngern gegeben als Erklärung auf ihre Frage, wer ist schuld, dass der blind geboren ist. Wenn wir weiterlesen, dann heißt das hier im Vers 6, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hat, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde einen Speichel und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Was hier in diesen zwei Versen drin steht, das ist eine fantastische Geschichte. Wir müssen uns das mal vorstellen. Da hat Jesus seinen Jüngern gerade eine Predigt gehalten über den Blinden. Kein Mensch hat mit ihm geredet. Das ist so fast, wie wenn man im Krankenhaus liegt, im Bett, und dann kommt die Chefarztvisite. Ja, und die Akten sind dabei und jetzt wird gelesen da drin und alle lesen von dem Kranken und erzählen über den Kranken und der Kranke liegt mit weit aufgerissenen Augen und Mund dort im Bett und hört das, weiß, kriegt mit, dass man über ihn erzählt, aber er versteht nur Bahnhof, er versteht nichts. Und dann geht die Visite wieder weg, man wünscht ihm noch alles Gute und sie gehen wieder raus und dann liegt der Kranke dort und sagt, was war das? Die haben über mich geredet, aber keiner hat mit mir geredet. Und so ähnlich war das auch. Sie haben über den Kranken, über den Blindgeborenen geredet, aber sie haben nicht mit ihm geredet, nicht mal Jesus. Oder habt ihr gelesen, dass Jesus gefragt hat, glaubst du? Oder willst du gesund werden? Nichts. Jesus spuckt auf die Erde, macht einen Brei und verschmiert ihm das Gesicht, macht ihn schmutzig. Ungeheuer. Ein Glück, dass er das nicht sehen konnte, ne? Der macht ihn schmutzig und dann sagt er, geh hin und wasch dich im Teich. Und der, dem bleibt da nichts anderes übrig, der wollte ja wieder sauber werden. Nicht? Und der geht hin und wäscht sich. Und wie er sich wäscht, gehen ihm die Augen auf und er kann sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns in diese Situation dieses Blindgeborenen hineindenken können. Er konnte noch nie sehen und macht die Augen auf. Was mag er alles gesehen haben? Aber er hat nicht als erstes Jesus gesehen. Der war weg. Er hat einfach nur sehen können. Und ich kann mir vorstellen, wie er gestaunt hat. Vielleicht ist er vor Freude gesprungen, hat getanzt. Vor Freude, ich kann sehen. Ein Wunder ist passiert. Ich habe das noch nie gesehen. Und die Leute gucken und staunen und sie kommen ins Gespräch und sagen, sag mal, ist das der, der immer dort gesessen hat und gebettelt hat? Und die anderen sagen, das ist er. Und die anderen sagen, nee, das kann nicht sein. Der sieht ihm nur ähnlich. Das ist er nicht. Der sieht nur so aus. Und sie diskutieren darüber und dann fragen sie ihn, bist du das? Und er sagt, ja, ich bin's. Und jetzt ist das Erstaunen natürlich wieder groß. Wie ist sowas möglich, was doch nicht möglich sein kann? Gibt's denn sowas? Und deshalb fragen sie natürlich logisch, wie ist das passiert? Wie kommt das, dass du sehen kannst? Das gibt's doch gar nicht. Wieso kannst du sehen? Und jetzt lesen wir, was der erzählt hat. Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort: Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und hat ihn auf meine Augen geschmiert und gesagt, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Was dieser Mann erzählt, ist für ihn ganz einfach. Dieser Mann Jesus, der da Jesus heißt, der hat einen Brei gemacht, hat mir auf die Augen geschmiert, hat gesagt, geh, wasch dich, ich bin gegangen, habe mich gewaschen und jetzt kann ich sehen. Einfach und logisch, ne? Aber die Nachbarn, die konnten damit nichts anfangen. Für sie war eindeutig, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Wie ist sowas möglich? Und sie kommen ins Grübeln. Und was nicht sein kann und nicht sein darf, was noch nie einer erlebt hat, das gibt es nicht. So dürfen wir nicht denken, so dürfen wir nicht handeln. Es war immer so und dann bleibt es immer so. Zum Glück war das nur damals so und heute nicht. Und deshalb fragen sie, und wo ist dieser Mensch, dieser Mann jetzt? Und dieser Geheilte, Blindgeborene, kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Jetzt mache ich mal hier eine kleine Zäsur. Meine Predigtüberschrift lautet ja, wer braucht eigentlich Heilung? Jetzt stellen wir die Frage bei all dem, was ich bislang erzählt habe. Wer braucht Heilung? Als allererstes die Jünger. Die Jünger, die ein falsches Denken hatten. Sie hatten das Denken nach Schuld und Sünde. Sie hatten nicht nach Herrlichkeit Gottes gedacht. Sie hatten ein falsches Denken. Sie dachten, sie denken richtig, aber es war ein falsches Denken. Und das kann uns allen passieren, dass wir manchmal denken, wir denken ganz richtig. Das, was ich denke, ist sowieso immer richtig. Ich denke es ja, deshalb muss es ja richtig sein. Der andere irrt sich. Das Denken musste verändert werden hier. Sie brauchten als erstes Heilung. Als zweites ist der Kranke, dieser Blindgeborene, konnte wieder sehen. War er jetzt gesund oder war er heil? Oder ist das Gleiche? Wir lassen mal die Frage offen. War er gesund oder war er heil? Beantworten wir nachher. Die nächste Gruppe, die wir kennengelernt haben, waren die Nachbarn. Und was hatten sie für ein Denken? Sie hatten ein Schubladendenken. Das kann ja nicht sein, das gibt's ja nicht, das darf nicht sein. Und sie haben Schubladendenken gehabt, was ein anderes Denken nicht zugelassen hat. Auch sie brauchten Heilung in ihrem Denken. Und weil sie damit nicht klarkamen, sind sie zu denen gegangen, die ja eigentlich alles wissen müssen und die ja sich in Theologie so wunderbar auskennen und die eigentlich unsere Richter sind, die Theologen damals, die Pharisäer. Und so sind sie zu den Pharisäern gegangen und haben diesen Mann mitgebracht, der blind geboren war. Und ja, sie haben von den Pharisäern die Lösung dieser Fragen erwartet. Und wenn wir jetzt lesen, da steht da lieber wieder etwas dort, was es wäre besser, wenn es nicht dort stehen würde. Vers 14. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Immer der Sabbat. Was haben wir doch mit dem Tag für Probleme? Also am Sabbat, das ist doch der heilige Tag, da darf ich doch nicht heilen. Da darf ich doch kein gutes Werk tun. Dann darf ich doch unmöglich für Menschen da sein. Da muss ich für Gott da sein und Gott ist für mich da. Bestenfalls noch hier im Gottesdienst, das ist okay. Aber für andere da sein, andere Gutes tun, das geht nicht. Ist ja Sabbat. Und man findet Beweise dafür in der Bibel. So haben die Pharisäer auch Beweise gehabt, dass es nicht geht, dass es nicht möglich ist, dass man am Sabbat heilt. Und für die Pharisäer stand ganz klar fest, eigentlich stand nichts fest. Denn die Pharisäer gerieten darüber in Streit. Über welche Frage? Vers 15. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Und wieder antwortet der Geheilte, er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Für den Geheilten ist die Welt sonnenklar. Ganz einfach. Aber für die Pharisäer, Vers 16, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen. Und der Beweis, dass er nicht von Gott kommen kann, ist, er hält den Sabbat nicht. Denn wenn er den Sabbat halten würde, würde er nicht am Sabbat arbeiten, auf die Erde spucken, dem Brei machen, schmutzig machen und sagen, geh hin, wasch dich. Also haben wir den Beweis, er hält den Sabbat nicht, folglich kann er unmöglich von Gott kommen. Er kann unmöglich ein Adventist sein. Die anderen, Die haben aber gesagt, halt, stopp. Wie kann der ein solches Wunder tun, wenn er nicht von Gott ist? Welcher Mensch kann das? Also der muss doch von Gott sein, denn sonst hätte er ihn ja nicht heilen können. Und was passiert, wenn man zweierlei Meinung ist? Man streitet. Und so heißt es hier einfach, dass sie darüber in Streit gekommen sind. Und sie wussten nicht weiter, aber ihnen fiel zum Glück eine Lösung ein. Wir müssen mal die Eltern fragen. Die müssen ja schließlich wissen, ob ihr Sohn blind geboren ist oder nicht. Und die müssen jetzt die Wahrheit sagen. Und was jetzt passiert, ist ein furchtbares Schauspiel. Sie holten die Eltern, und da heißt Vers 19, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft zu geben. Ist die Antwort dieser Eltern logisch? War es eine gute Antwort? Oder war es eine falsche Antwort? Auf den ersten Blick kann man sagen, war eine gute Antwort. Auf den zweiten Blick erkennen wir, dass die Eltern sagen, wir haben damit nichts zu tun. Sie haben sich zurückgezogen. Wir haben nichts damit zu tun. Fragt ihn doch selbst. Er muss es schließlich wissen, er ist alt genug. Fragt ihn. Aber lass uns raus. Das bedeutet, die Eltern sind nicht für ihren Sohn eingestanden. Sie haben nicht gesagt, jawohl, er ist unser Sohn, er ist blind geboren und haben dann gesagt, wie es kommt, dass er sehen kann, dass sie die Verantwortung mit übernommen haben als Eltern. Nein, nicht. Warum? Die Bibel erklärt uns das. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Was hat der Gemeinderat beschlossen? Der Gemeinderat hat beschlossen, jeder, der sagt, Jesus Christus ist der Messias, wird exkommuniziert, wird aus der Gemeinde hinausgeschmissen. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das bedeutete in damaliger Zeit, weil es ja das Volk der Juden war, er gehört nicht mehr zum Volk, zu unserer Gemeinschaft dazu. Er wurde also nicht nur aus der Synagoge ausgeschlossen, sondern aus der ganzen Volksgemeinschaft. Du gehörst nicht mehr zu uns. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr schon mal sowas erlebt habt. Ihr gehört nicht zu uns. Ich weiß nicht, wie ihr, die ihr aus Russland kommt, in Russland angesehen wurdet von den Russen. Wart ihr ihresgleichen oder haben die gesagt, das seid ihr Deutschen? So, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und dann kommt ihr hierher, früher hat man gesagt, heim ins Reich, ne? Kommt hierher und denkt, endlich seid ihr in Deutschland und was seid ihr hier? Die Russen. Wie kommt ihr euch da vor? Nirgends zu Hause. Ausgestoßen. Ich gehöre nicht dazu. Ja? Man weiß nicht, wo ist meine Bindung, wo ist meine Heimat, wo bin ich eigentlich? Und wir wollen doch zueinander gehören. Wir wollen zusammen sein und nicht ausgestoßen sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das betrifft nicht nur Mann und Frau, sondern es betrifft uns alle. Wir brauchen ein soziales Netzwerk. Redet heute jeder drüber, aber machen wir das? Wie schnell grenzen wir andere aus? Und hier ging es den Eltern und diesem Blindgeborenen ganz genauso. Der Gemeinderat hat beschlossen, wenn ihr nicht das tut, hinaus mit euch, gehört er nicht mehr dazu. Und das wäre für die Eltern das Schlimmste, was es überhaupt nur passieren kann. Und deshalb haben sie diese scheinbar kluge Antwort gegeben. Aber sie haben nicht zu ihrem Sohn gehalten. Sie haben nicht Partei für ihn ergriffen und ihn vor dem Hohen Rat, vor dem Gemeinderat dort verteidigt. Wer braucht Heilung? Heilung brauchten auch die Eltern. Die Eltern, dass sie dafür einstehen, dass sie wissen, das ist unser Sohn, unser Kind, und sie stehen für ihn ein, der Zusammenhalt. Sie brauchten auch Heilung. Habt ihr noch ein paar Minuten? Ich habe noch eine lange Predigt vor mir. Wir schauen mal weiter. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal kommen. Und jetzt sagen sie, Vers 24, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Mit anderen Worten, schwöre. Vor Gott zur Wahrheit bekennen, das war also das Höchste. Jetzt darfst du nicht lügen. Du musst absolut die Wahrheit sagen. Was sagen sie ihm weiter? Wir wissen, dass jener Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Dieser Mann soll sich jetzt bekennen, soll sagen, wer Jesus ist, der ihn geheilt hat. Sie sagen ihm aber gleich, wir wissen, wer er ist. Er ist ein Sünder. Also mit anderen Worten, wehe, du sagst was anderes. Dann gehörst du nicht mehr dazu. Die Welt war für diesen armen Blindgeborenen bis zu dem Zeitpunkt in Ordnung gewesen. Er hatte sein geregeltes Leben, jeden Tag dort sitzen und betteln, und dann bekommt er was und davon konnte er leben und die Eltern waren auch noch irgendwo da. Es war alles geregelt. Wunderbar. Und da kommt dieser Jesus her und ohne dass man ihn fragt, heilt er ihn und jetzt kann er sehen und kaum kann er sehen, gehen die Probleme los. Verrückte Welt. Dieser Mann antwortet, er muss eine Antwort geben vor dem Hohen Rat und die Wahrheit sagen. Ja? Und er sagt, und damit bewundere ich ihn total, und wir müssen das mal uns vorstellen, da ist die hohe Geistlichkeit, die Theologen, die Professoren, und die fragen jetzt einen absoluten Laien, der bis eben blind war, der keine Ahnung hat, der nicht lesen konnte, den fragen die, wer ist Jesus? Eine hochtheologische Frage, über die sie sich selbst gestritten haben. Ja? Sie fragen ihn jetzt, und was sagt er? Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Toll, also diese Antwort gefällt mir. Der Mann ist mir sowas von sympathisch. Der gibt nicht die Antwort. Er macht sich nicht zum Richter, zum Schiedsrichter über eine Frage, die nicht seine Frage ist. Er sagt, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nur einfaches Gemeindeglied. Ich kann diese theologische Frage nicht beantworten. Wenn ihr die nicht beantworten könnt, also die Frage, ob er ein Sünder ist oder nicht, das steht nicht mir zu. Ich habe kein Recht zu beurteilen, ob eine andere Person Sünder ist oder nicht. Das steht mir nicht zu. Er weiß, was für ihn wichtig ist. Und deshalb sagt er, aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das sind für ihn die einzigen Fakten. Er lässt sich nicht auf Hörensagen ein, auf Vorurteile, auf das war schon immer so oder das kann nicht sein, das darf nicht sein. Sondern er lässt sich nur auf Fakten ein und Fakt ist, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das ist das Einzige, was für ihn zählt. Und nicht eine theologische Frage, die nicht in seinem Bereich liegt. Und jetzt wollten sie wissen, wie das genau passiert ist. Und so sagt er ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Oh, 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 oh. Jetzt hat er ihnen aber was gesagt. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? In dem auch liegt drin, dass er schon für sich irgendwo sagt, dass er der Jünger Jesu ist, obwohl er ihn noch gar nicht gesehen hat. Aber jetzt die Frage, wollt ihr auch seine Jünger sein? Ich kann mir vorstellen, wie das ihnen hier ins Kopf gestiegen ist, wie die Zornesröte hochkam und wie sie wütend wurden. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, wo er herkommt. Also, ich kann mir vorstellen, wie sie ihn da zur Schnecke machen, ja, wie sie ihn fertig machen wollen. Und der Kerl bleibt ganz ruhig und gelassen. Und dann sagt er, das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, wo er herkommt? Und jetzt erteilt er ihnen eine Lektion in Theologie, dieser totale Laie. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er dann solche Dinge tun? Wir können natürlich jetzt über die Frage nachdenken, ob das stimmt, was er da sagt, ja, dass Gott Sünder nicht erhört. Ja, dann wissen wir, so stimmt's nicht. Aber das war seine Aussage. Aber worauf es hier ankommt, ist, dass er ganz klar sagt, dass der, der ihn geheilt hat, nur von Gott kommen kann. Mit anderen Worten, dieser junge Mann bekennt sich zu Jesus Christus vor den Augen der hohen Richter. Ich weiß nicht, ob er die Konsequenz kannte, dass jeder, so wie die Eltern das wussten, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, exkommuniziert wird. Aber das genau ist mit ihm passiert. Daraufhin antworteten sie, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Es ist ganz klar, wenn wir irgendwo in unserem Denken nicht weiter wissen, wenn Dinge anders sind, als wir es normal gewohnt waren, wenn wir also an unsere Denkgrenzen kommen, dann versuchen wir natürlicherweise, das, was wir immer gedacht haben, was immer so war, zu bewahren. Nur nicht anders denken, da müsste ich mich ja vielleicht auf anderes einstellen. Aber manchmal sind die Dinge anders und ich habe sie nur einseitig gesehen. Ich muss ja nicht falsch gesehen haben, aber ich habe nicht alles gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, ging es uns schon oft so. Denn wir sehen doch heute die Dinge anders als damals, als wir noch Kind waren, oder? Wir haben noch eine ganz andere Sichtweise. Und deshalb ist es gut und ist wichtig, dass wir denken erlauben. Dass wir denken dürfen. Und dass wir auch dazu stehen. Und dieser junge Mann hat dazu gestanden, die Konsequenz war, dass er hinausgeworfen wurde. Weil die Konservativen der Pharisäer, diese konservativen Pharisäer, nicht denken zugelassen haben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Frage, wer braucht Heilung? Die konservativen Pharisäer brauchten hier Heilung. Und manchmal haben auch wir so ein konservatives Denken im Sinne von, wir bewahren das, nur nichts anderes zulassen und wir merken nicht, dass wir irgendwann zu Amish-Piebeln werden. Dass wir die Welt nicht mehr verstehen und die Welt uns nicht mehr versteht. Wir haben Angst, unseren Glauben aufzugeben, aber es hat damit gar nichts zu tun. Sondern die Frage ist, wie glaube ich in der heutigen Zeit? Wie kann ich meinen Glauben in der heutigen Zeit leben? Das ist eine ganz andere Frage. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir jetzt ungläubig werden. Die Ängste hindern uns zum Umdenken, zum Weiterdenken. Oftmals sind es diese Ängste, die uns festhalten. Jetzt erst an dieser Stelle kommt wieder Jesus in das Gespräch hinein. Im ersten Vers haben wir gelesen, Jesus sah den Blindgeborenen. Und jetzt heißt es hier, als Jesus von ihm hörte. Jesus nimmt uns mit allen Sinnen wahr. Als er von ihm hörte, da ging er hin zu ihm und er kommt mit ihm ins Gespräch und er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und der Geheilte sagt, Herr, sage mir, wer es ist, dann will ich an ihn glauben. Und Jesus sagt zu ihm, du siehst ihn vor dir. Es ist der, der mit dir redet. Mit anderen Worten, er sagt ihm, ich bin, der ich bin. Da rief der Mann, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihn nieder und betete ihn damit an. In dieser kurzen Begegnung jetzt erst kommt die Rede auf den Glauben. Vorher nicht. Jesus hat ihn einfach geheilt, ohne über Glauben zu reden. War überhaupt nicht im Gespräch. Jetzt erst kam der Glaube. Und nun kommt die Frage, wer braucht Heilung? Jetzt brauchte es dieser geheilte Blindgeborene. Er war geheilt, also gesund, aber noch nicht heil. Jetzt erst, als er Jesus erkannt hatte und als er vor Jesus Christus niedergefallen ist, als er Jesus angebetet hatte, jetzt erst war er wirklich heil. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Jesus möchte, dass wir ihn anerkennen, dass wir vor ihm niederfallen, ihn anbeten, ihn verherrlichen. Dann sind wir heil, selbst wenn wir krank bleiben und sterben. Aber wir sind heil in ihm. Dieses Heilsein, das ist das eigentlich Wichtige. Nehmen wir die letzten beiden Verse auch noch. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in die Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die sehen, sollen sehend werden, die nicht sehen, sollen sehen werden und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus standen. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Herzlosigkeit führt zur Blindheit. Menschen, die herzlos sind, und die Pharisäer zeigen uns, was herzlose Menschen, wozu sie fähig sind, was sie machen. Wenn wir herzlos sind, dann leiden die Beziehungen, dann werden wir blind für den anderen. Wir nehmen den anderen in seiner Not, in seinen Fragen, in seinem Elend, auch in seinem Glück, in seiner Freude nicht mehr wahr. Wir werden blind. Und Jesus sagt, wenn ihr blind wärt und euch bewusst wärt, ich bin blind, ich habe hier meinen blinden Fleck, ich sehe die Dinge nicht richtig, dann könnte euch geholfen werden. Dann könntet ihr sehend werden. Aber weil ihr meint, ich sehe die Dinge richtig, wie sie sind und darauf beharrt, starrsinnig seid, nicht ein Herz für die anderen habt, deshalb bleibt ihr blind und euch kann man nicht helfen. Es ist ein hartes Urteil. Hartes Urteil, was Jesus hier sagt. Nun, wenn ich zusammenfasse, bei der Frage, wer braucht Heilung? Hatten wir erstens die Jünger, die ein falsches Denken hatten, einen falschen Begriff von Krankheit, Schuld, Sünde. Sie brauchten Heilung. Für sie war der Kranke nur ein Objekt, über das man reden konnte, aber kein Mensch, dem man lieben und helfen konnte. Als zweites die Gesellschaft, die Nachbarn, die Freunde. Sie hatten ihr Schubladendenken, was nicht sein kann, darf nicht sein. Sie brauchten Heilung. Als drittes die Familie. Die Familie, die Mut zum Bekenntnis brauchte, zum Eingestehen, zum Zusammenhang. Wir stehen füreinander ein, wir sind eine Familie. Als viertes die Pharisäer, die in ihrem konservativen Denken Güte, Nachsicht, Annahme und Liebe lernen mussten. Und als viertes der Blindgeborene selbst, der die mit seinen neuen Augen Jesus erkennen musste und ihm die Ehre geben durfte. Alle Personen, die wir hier kennengelernt haben, brauchten Heilung. Und jetzt kommt die Frage an uns, an dich. Hast du dich in irgendeiner dieser Rollen wiedergefunden? Hast du erkennen können, wo du Heilung brauchst? Hast du erkennen können, wo dein blinder Fleck ist? Es gibt eine gute Nachricht. Jesus kann dich heilen. Jesus kann dir die Augen öffnen, dass du wieder sehen kannst. Und das ist eine tolle Nachricht. Eine Nachricht zum Leben. Amen.